Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. So geht Gartendesign.
Moin moin aus dem schönen Hamburg. Jeder Gärtner und bestimmt auch du wünscht sich eines für seinen Garten. Bunte Blumen, ein schönes Staudenbeet, in dem es summt und brummt, Bienen und Schmetterlinge. Das ist doch eigentlich das, was jeder in seinem Garten haben möchte. Die Planung eines Staudenbeetes ist ein bisschen die Königsdisziplin in der Gartenplanung und deswegen steigen wir auch heute ein in die Basics Teil 1. Wie plane ich mein Staudenbeet? In dieser Folge erzähle ich dir, wo du dein Staudenbeet am besten anlegen kannst, welche Tiefe es haben sollte. Wir reden über die Standortbedingungen, über das Thema deines Beetes, wie viele unterschiedliche Pflanzen es eigentlich sein müssten und wie du mit Farbe arbeiten kannst. Legen wir doch gleich los. Wo ist ein guter Platz bei dir im Garten für dein Staudenbeet? Bei meinen Gartenberatungen habe ich sehr oft einen ähnlichen Typus von Garten. Die sehen nicht alle gleich aus, aber es gibt da doch viele Überschneidungen. Diese Gärten, die haben eine Terrasse und an den Rändern sind die mit einer immergrünen Hecke oder mit Sträuchern abgepflanzt. Macht ja auch Sinn, gerade in der Großstadt. Wir alle brauchen ein bisschen Privatsphäre in unserem Garten. Der Rest wurde dann mit Rasen eingesät. Darauf dann Trampolin, Klettergerüst, Sandkiste und in den meisten Fällen steht dann da irgendwo auch noch ein Hochbeet mit Salat und Erdbeeren. Beete finden sich in diesen Gärten auch, aber meistens an den Gartenrändern. Also zwischen der großen Rasenfläche und den Hecken sind dann so kleine, ja, wie so Randstreifen angelegt worden. Diese Beete sind im Regelfall auch nicht besonders tief, sondern nur so 30, 40 Zentimeter tief. In diesen Randstreifen stehen dann Pflanzen, so aufgereiht hintereinander weg. Oft auch ganz unterschiedliche Pflanzen, von Sträuchern über einjährige bis Stauden, in einem regelmäßigen Abstand. Das geht dann los mit einem kleinen Buchsbaum, daneben steht dann in 50 cm Abstand eine Lupine, wieder Abstand eine Margerite, wieder Abstand eine Rose, dann vielleicht wieder ein Buchsbaum und wieder eine Margerite. Die Pflanzen, die sind alle tipptopp in Ordnung. Es sieht aber ein bisschen so aus wie eine willkürlich aufgefädelte Perlenkette. Die Besitzer der Randstreifenbeete sind im Regelfall auch von der Optik nicht wirklich überzeugt. Sehr oft wird mir dann die Frage gestellt, wie man denn mit so einem Beet den Effekt eines Gartenmagazin-Fotos erreichen kann. Du kennst diese Fotos, du kennst diese üppigen Staudenbeete, wo die Pflanzen höhengestaffelt diesen, ja fast schon Beetzauber verströmen. Und diesen Zauber, dafür brauchst du auch eine gewisse Masse an Stauden. Nicht einfach nur eine Staude nebeneinander, sondern du brauchst vor allen Dingen auch Tiefe. Ein bisschen wie ein Bühnenbild. Wenn du die Stauden hintereinander anordnest, dann bekommst du diesen wunderbaren Tiefeneffekt. Dazu muss ein Staudenbeet mindestens 60 cm breit sein. Und diese Beete, die stehen in keinem Größenverhältnis. Da hast du so einen 40 cm breiten Streifen, daneben eine 1,80 m hohe immergrüne Hecke und vom Beet dann in den Garten diese große Rasenfläche. Gerade wenn du einen schmalen Garten hast, so einen typischen Reihenhausgarten, dann verstärken diese schmalen seitlichen Beete den länglichen Effekt optisch auch noch. Und dein Garten wird zusätzlich in die Länge gezogen und wirkt optisch noch schmaler. Was nützt dir denn dann auch optisch dieses Beet, was da hinten am anderen Ende deines Gartens, hinterm Trampolin an der Hecke, ja fast schon klebt? Wäre es nicht schöner, ein Beet da zu haben, wo du es wirklich genießen kannst, dort, wo du vermutlich die meiste Zeit in deinem Garten verbringst, auf der Terrasse? Halte dich doch an die englischen Landschaftsarchitekten, die vor vielen Jahrzehnten diese tollen englischen Landschaftsparks angelegt haben. Die wussten, in einem 50 Hektar großen Parkgelände, da nützt es dir nichts, wenn du nach 2 Kilometer Wandern irgendwo an einem Blumenbeet vorbeikommst. Deswegen haben die direkt am Haus, am Herrenhaus, die sogenannten Pleasure Grounds platziert. Das sind nämlich fein gestaltete kleine Gartenabschnitte, eingezäunt mit hübschen Schmuckzäunchen oder manchmal war da auch ein Pavillon drin. Diese Pleasure Grounds, die konnte man, wenn du das Haus betreten hast, wenn du beim Rein- und Rausgehen, dann konntest du sie sehen. Oder aus dem Fenster heraus. Die waren einfach immer in der Nähe deines Hauses platziert. Und genauso machen wir das auch mit deinem Staudenbeet. Das kannst du in der Nähe oder direkt bei deiner Terrasse planen. Ein Staudenbeet direkt an der Terrasse hat auch noch einen optischen Plus-Effekt für dich, denn durch diese zusätzliche Höhenstruktur, die du da zwischen deiner Terrasse und deinem Rasen, das sind ja beides ebene Flächen, einbringst, bringst du Spannung in deinen Garten und machst ihn interessanter. Also nicht nur Blumen und Duft in deinem Garten, sondern optisch auch gleich eine zusätzliche Bereicherung. Wie groß sollte so ein Staudenbeet an deiner Terrasse denn sein? Es gibt keinerlei feste Vorgaben, wie groß dein Staudenbeet am Ende werden soll. Das entscheidest du oder die Größe deines Gartens. Es gibt aber Erfahrungswerte, wie tief ein Staudenbeet sein kann, ohne dass du mit Schrittplatten oder einem Pflegeweg arbeiten musst. Eine erfahrungsgemäß gute Tiefe für ein Staudenbeet ist ungefähr 1,20 Meter. Die kannst du vom Rand des Beetes noch gut aus bewirtschaften, denn du musst ja auch mal ein Unkraut zupfen oder eine Staude zurückschneiden, ohne dass du dann auf dem Boden hin und her laufen musst. Das kannst du alles vom Rand des Beetes noch erreichen. Du kannst aber auch für dich genau feststellen, das geht ganz schnell, wie tief so ein Staudenbeet maximal sein sollte, wenn du ohne Schrittplatten und Pflegeweg arbeiten möchtest. Dazu müsstest du jetzt bitte einmal aufstehen und jetzt machst du einen Ausfallschritt nach vorne. Und nun streckst du mal den Arm nach vorne aus und tust so, als ob du da hinten ein Unkraut zupfen möchtest. Der Abstand zwischen deinem ausgestreckten Daumen und Zeigefinger und deinem hinteren Fuß, das ist deine ganz individuelle Beettiefe. So tief kann dein Beet sein, wenn du, wie gesagt, ohne Schrittplatten arbeiten möchtest und alles vom Rand aus erreichen kannst. Grundsätzlich und absolut wichtig für die Auswahl deiner zukünftigen Pflanzen sind die Standortbedingungen an genau diesem Fleck in deinem Garten. Wie sind dort die Lichtverhältnisse, welchen Boden hast du da und wie viel Wasser wird den Pflanzen hier zur Verfügung stehen? In meiner Podcast-Folge, dem Countdown weniger Arbeit im Garten, da habe ich schon mal ganz viel über Standortbedingungen erzählt. Da kannst du gerne mal reinhören. Hier deswegen ein bisschen komprimierter. Worum geht es bei deinen Standortbedingungen? Fangen wir mit dem Licht an. Licht, ganz klar, jede Pflanze braucht Licht, um Photosynthese zu betreiben. Da produziert die Pflanze aus Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasser und Sonnenlicht Energie. Ohne Energie, also ohne Sonnenlicht, geht es der Pflanze nicht gut. Wenn du eine sonnenhungrige Pflanze in den Halbschatten oder gar Schatten stellst, wird die da bestimmt irgendwie überleben. Aber sie wird weder gut aussehen, guten Ertrag in Form von Frucht oder Blüte bringen und dir am Ende somit keine Freude machen. Also schau bei deinem zukünftigen Beet, welche Lichtverhältnisse hast du da? Guck mal nach den Himmelsrichtungen. Ist das Norden? Ist das Süden? Hast du einen sonnigen Standort, dann bedeutet das mehrere Stunden direkte Sonneneinstrahlung, vor allen Dingen zur Mittagszeit. 6 Stunden und mehr am Tag. Halbschatten, das bedeutet weniger Licht, auch nicht zur Mittagszeit. Das sind dann gut und gerne 3 bis 6 Stunden am Tag. Und einen schattigen Standort, der bekommt nur ganz wenig Licht, 3 Stunden am Tag und überhaupt nur ganz wenig direktes Sonnenlicht. Ja, und jede Pflanze hat halt eigene Ansprüche an die Lichtverhältnisse. Eine Waldpflanze wie ein Farn, der möchte nicht in der prallen Sonne da an der Südseite deines Hauses stehen. Und andersrum ein Lavendel, der wird sich im Schatten hinter deiner Garage nicht wirklich wohlfühlen. Zu den Lichtverhältnissen kommt die Beschaffenheit deines Bodens. Du kannst eine Bodenprobe machen lassen, dann weißt du wirklich alles über deinen Boden. Du kannst aber auch jetzt gleich rausgehen und schon eine ganze Menge über deinen Boden erfahren. Nimm einfach mal eine Handvoll von deinem Gartenboden und presse die mal in der Faust fest zusammen. Wenn du dann deine Finger öffnest, dann wird dein Boden sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Denn er wird entweder zwischen deinen Fingern durchrieseln, dann hast du einen hohen Sandanteil, oder aber dem Boden, den du da festgedrückt hast, wenn du dann die Finger öffnest, dann wird sich gar nichts tun, sondern er bleibt in dieser gepressten Form. Dann hast du sehr wahrscheinlich einen hohen Tonanteil in deinem Boden. Wenn aber dein Boden fest bleibt, nachdem du die Finger geöffnet hast, aber dann, wenn du den so ein bisschen hin und her bewegst, anfängt zu zerbröseln, dann hast du eine optimale Mischung aus Sand und Ton und dann hast du einen Boden mit hohem Schluffanteil. Dieser Boden kann sowohl Wasser als auch Nährstoffe gut speichern, lässt sich aber auch gut bearbeiten. Letztlich der Faktor Bodenwasser. Wie viel Wasser steht deinen Pflanzen zur Verfügung? Und da gibt es zwei Faktoren. Das ist zum einen die Bodenart, denn ein sandiger Boden, der kann weniger Wasser speichern als ein toniger Boden. Und auch durch die Topografie, denn Wasser fließt bekanntlich ja bergab. Wenn du einen Garten mit einem hohen Gefälle hast oder du bist vielleicht ganz unten an einem Berg, dann wirst du andere Wasserverhältnisse haben, als wenn du einen ebenen Garten hast. Es ist einfach wichtig zu wissen, wie viel Bodenwasser steht deinen Pflanzen zur Verfügung. Denn nicht jede Pflanze steht gerne feucht oder auch nur leicht feucht. Und es gibt andere Pflanzen, die brauchen sogar die Trockenheit. Die möchten gerne sandig und trocken stehen. Wenn du dir über diese drei Punkte, also Licht, Boden und Wasser, im Klaren bist, dann kannst du ganz gezielt die richtigen Pflanzen für deinen Traumgarten zusammenstellen. Das gilt nicht nur für das Staudenbeet, sondern das gilt für deinen ganzen Garten. Jede Pflanze hat eine bestimmte Anforderung an ihren optimalen Standort. Du stehst in der Gärtnerei und siehst eine Staude, die findest du super. Du kennst die aber noch nicht und du möchtest die gerne mitnehmen, bist dir aber unsicher, ob die jetzt zu deinen Standortkriterien passt oder nicht. Dann schaust du einfach auf das Etikett. Da steht neben der Größe auch die Standortbedingungen, die diese Pflanze gerne hätte. Dann weißt du, ob die in dein Staudenbeet passt oder nicht. Und wenn du sie magst, dann nimmst du sie auch mit. Die Auswahl an Stauden in den Gärtnereien ist schlichtweg gigantisch. Wenn du dir ein Thema für dein Staudenbeet suchst, kannst du die Pflanzenauswahl von vornherein weiter einschränken. Und außerdem weißt du dann ganz genau, wie dein Beet am Ende aussehen soll. Was wären denn jetzt schöne Themen für dein Staudenbeet? Wie wäre es denn mit einem Staudenbeet mit einer Leitstaude? Eine dominante Pflanze, die den ganzen Sommer über in deinem Beet den Ton angibt. Das geht zum Beispiel mit den Taglilien, den Himerocallis. Da gibt es ganz viele Sorten und wenn du das geschickt anstellst, dann blühen die Taglilien von Mai bis September immer wieder neu mit diesen tollen, großen, trichterförmigen Blüten in deinem Beet. Die kannst du super kombinieren mit zum Beispiel der Sonnenbraut und dem Lampenputzergras. Das sieht richtig gut aus. Das funktioniert übrigens auch mit Lavendel, aber wenn man es ganz genau nimmt, ist Lavendel ja ein Halbstrauch und keine Staude. Wie wäre es denn mit einem duftenden Staudenbeet? Eine Mischung aus Steinquendel, Lavendel, Thymian und Duftnessel. Ein Beet für alle Sinne. Oder nach den warmen, trockenen Sommern der letzten Jahre, wie wäre da eine Mischung aus hitzeverträglichen Pflanzen, die außerdem mit wenig Wasser auskommen, aber dennoch mit wunderbaren Blüten überzeugen? Das geht mit Kugeldisteln, Katzenminze, Prachtkerze, Salbei, Fetthenne und natürlich Hauswurz. Oder ein bienenfreundliches Beet mit Kugeldisteln, Scharfgarbe, Indianernessel und Salbei. Du kannst auch mit Farben arbeiten, zum Beispiel ein Beet in Pastellfarben oder ein Beet in nur einer Farbe oder immer schön ein naturnahes Staudenbeet mit Gräsern und heimischen Stauden. Dir fallen ganz bestimmt auch noch ganz viele andere Themen ein. So ein Thema, das bringt dich und dein Staudenbeet in der Planung immer gleich zwei Schritte weiter. Hast du dein Thema gefunden? Hast du immer noch eine große Auswahl an Pflanzen? Aber wie viele Stauden sollen es eigentlich für dein Staudenbeet sein? Wie viele unterschiedliche Pflanzen braucht so ein Staudenbeet? Kombinierst du eine große Anzahl unterschiedlichster Stauden miteinander, dann wirkt das meist unruhig. Meiner Erfahrung nach, wenn du mit 5 bis 7 Stauden arbeitest, bekommst du ein richtig harmonisches Gesamtbild. Du kannst innerhalb dieser Staudenauswahl ja auch noch mit den Sorten spielen, dann bekommst du noch mal ein bisschen mehr Abwechslung. Aber 5 bis 7 Stauden in Kombination mit Blattgrün funktionieren aus meiner Erfahrung richtig gut. Dazu zähle ich nicht die Blumenzwiebeln, die Geophyten, also Krokus, Allium, Tulpe, Narzisse und Co. Die überbrücken gerade die Frühjahrsmonate, wenn deine Stauden gerade noch in ihren Startlöchern stehen. Die zähle ich nicht dazu. Ebenso wenig zähle ich dazu Stauden, die sich aussehen und dann jedes Jahr woanders in deinem Staudenbeet auftauchen. Zum Beispiel Lüchnis, die Lichtnelke oder das patagonische Eisenkraut. Also eine solide Auswahl an Basic-Stauden plus Blumenzwiebeln und noch ein paar Stauden, die sich aussehen in Kombination mit Blattgrün und Gräsern. Damit kannst du gut in deine Planung starten. Nun stellt sich bei der Auswahl deiner Pflanzen auch noch die Frage nach der Farbe. Eine wichtige Rolle ist nicht nur der Stil deines Beetes, sondern auch die gute Abstimmung der Blütenfarben. Denn längst nicht alle Farbtöne harmonieren miteinander. Ein Beet kann ganz schnell kunterbunt aussehen, wenn es zu viele Farben enthält. Es gibt jetzt für dich drei Möglichkeiten, mit dem Thema Farbe in die Gestaltung loszulegen. Die erste Möglichkeit, du wählst einen einzigen Farbton. Zum Beispiel bei einem weißen Garten, da ist es ganz klar, nicht nur die Stauden, sondern auch alle Rosen, alle Sträucher, die blühen weiß. Du hast aber auch die Möglichkeit, mit dem Farbkreis zu arbeiten, um sicherzustellen, dass deine Farbzusammenstellung am Ende auch harmonisch ist. Den Farbkreis, den kennst du? Da sind die Farben in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet. Der Kreis, der startet oben mit Gelb und geht dann im Uhrzeigersinn über die Orangetöne, Rot, Lila, Dunkelblau, dann in die grünen Töne hinein und endet dann schließlich wieder bei Gelb. Wenn du mit dem Farbkreis arbeitest, gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst mit Farben arbeiten, die sich in diesem Kreis gegenüberstehen. Zum Beispiel Blau und Orange. Die heißen Komplementärfarben und die liegen sich im Kreis direkt gegenüber, haben also den größten Kontrast, aber wirken dennoch richtig harmonisch miteinander. Arbeitest du mit Komplementärfarben, dann sind deine Beete auffällig und knallig, aber erzielen auch richtig viel Aufmerksamkeit und Spannung bei dir im Garten. Die andere Möglichkeit ist, mit dem Farbendreiklang zu arbeiten. Also mit Farben, die sich im Farbkreis direkt nebeneinander befinden. Zum Beispiel wären das Lila, Helllila und Rot. Oder du planst mit Gelb, Orange und dann leicht in das Rötliche hinein. Solche Farbdreiklänge funktionieren immer. Das ist also bei der Beetplanung eine echte Bank. Diese Farbkombinationen sehen immer gut aus. Bei der Beetplanung gibt es noch weitere Kriterien wie die Blattstruktur der Pflanzen, die Blütenform, die Höhenstaffelung. Aber für einen ersten Schritt bist du mit Farbe gut aufgehoben. Da kannst du prima in deine Beetplanung einsteigen. Alles andere kommt jetzt on top. Ja, und am Ende von dieser Podcast-Folge kann ich dir noch eines mitgeben. Leg los mit deinem Staudenbeet. Hab Spaß daran, freu dich an der Planung und lass dich nicht von der gigantischen Vielzahl potenzieller Staudenkandidaten einschüchtern. Du wirst sehen, mit jedem einzelnen Planungsschritt deines Blumenbeetes wird die Anzahl der möglichen Stauden kleiner und kleiner. Weil alle Pflanzen, die nicht zu deinen Standortbedingungen passen oder die sich nicht gut in deinen Stil einfügen würden und nicht die richtige Farbe haben, die kannst du getrost aussortieren. Am Ende hast du eine stabile Liste von 5 bis 7 passenden Stauden und mit denen kannst du dann auch gleich loslegen. So ein Staudenbeet, das kann sich ruhig über die Jahre entwickeln. Und du wirst mit jeder neuen Gartensaison auch weitere Erfahrung sammeln. Und wir machen dann in einer zweiten Podcast-Folge mit dem Rest der Beetplanung weiter. Bis dahin hoffe ich, du bist jetzt motiviert und inspiriert, gleich mit deinem Staudenbeet loszulegen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir ein Abo da und gerne auch ein Like. Ich wünsche dir und deinem Garten alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.